Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was hat uns diese Woche bewegt und aufgeregt? Welche Entscheidungen wurden in der Öffentlichkeit am heftigsten diskutiert? Waren es die finalen Schuldsprüche gegen Karl-Heinz Grasser, Ex-Finanzminister und Vizekanzler, und sein Freund Walter Maischberger? War es der Stopp des Familiennachzugs oder die Probleme von Innenminister Karner bei seiner Reise nach Syrien? Oder das doch sehr tiefe Budgetloch? Finanzminister Markus Matterbauer wird demnächst in Brüssel wahrscheinlich am Finanzmarterpfahl stehen. Warum hassen uns eigentlich die Amerikaner so sehr? G.D. Vance und Donald Trump lassen keine Gelegenheit aus, um Europa zu beschimpfen. Willkommen beim Wochenrückblick der beliebten Sendung auf OE24TV. Ich begrüße heute wieder Johann Gudenus, ehemaliger Vizebürgermeister der FPÖ in Wien und Unternehmer.
Schönen guten Abend, Wendel.
Ja, also diese Woche hat es natürlich schon in sich gehabt. Die finale Verurteilung von Karl-Heinz Grasser und Walter Maischberger, ursprünglich haben sie 8 Jahre bekommen, jetzt 4 Jahre beziehungsweise 3,5 Jahre Haft. Beide müssen diese Haft antreten, wahrscheinlich in Innsbruck und noch vor Ostern. Wie sehen Sie diese Strafe und doch eine späte Gerechtigkeit, weil der Prozess hat fast 16 Jahre gedauert?
Ja, also es hat am Dienstag sein Ende gefunden, endlich. Hat lange gedauert und wirft natürlich auch einen Schatten auf das Justizsystem in Österreich, wenn Menschen, ob sie schuldig sind oder nicht, das weiß man erst beim rechtskräftigen Urteil, so lange durch die Mangel gezogen werden, auch in der Öffentlichkeit dargestellt werden, negativ medial verfolgt werden, selbst sich vielleicht nicht mehr entwickeln können in diesem langen Zeitraum. Jetzt gab es den Schuldspruch, es wurde halbiert mit Herrn Grasser von 8 auf 4 Jahre. Und im OGH-Urteil steht auch drinnen, dass die Ermittlungsbehörden kritisiert werden, muss man auch sagen. Der OGH kritisiert die Ermittlungsbehörden eben, weil das Ganze so lange gedauert hat und sieht darin auch menschenrechtliche Bedenken. Das ist jetzt zu spät. Ja. Ich schätze mal, der Herr Grasser, ich weiß es nicht, aber wird den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen. Das hat aber keine aufschiebende Wirkung. Er muss die Haft antreten vor Ostern. Ich denke, er wird trotzdem versuchen anzufechten beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil er eben schlussendlich zu seinem Recht kommen will. Weil zwischen Recht haben und Recht bekommen ist ein großer Unterschied. De facto wird der Herr Grasser wahrscheinlich nach einem Jahr die Fußfessel beantragen können.
Ja, das ist aber eine Geschichte. Erst nach einem Jahr vielleicht die Fußfessel, dann wird er wieder freikommen. Keiner kann das wahrscheinlich besser beurteilen als Sie. Was ist eigentlich jetzt schlimmer, eine Verurteilung oder der öffentliche Druck über einen derartig langen Zeitraum? Denn eines ist klar, diskutiert wurde in der Öffentlichkeit die Causa Buwog heftig und vor allem Karl-Heinz Grasser und auch Walter Maischberger sind natürlich sowohl medial als auch in der öffentlichen Meinung heftigst angegriffen worden. Was ist schlimmer eigentlich? Ein Jahr jetzt in Innsbruck in der Haft oder die öffentliche Vernichtung?
Also in der Haft zu sitzen ist sicher schlimm genug, aber 16 Jahre eigentlich medial vorgeführt zu werden und vorverurteilt zu werden, das wiegt schon sehr schwer, als wäre man eigentlich verurteilt. Das ist ja kein Unterschied mehr. Und das wird man 16 Jahre durch den Kakao gezogen. Und jetzt muss man noch 1-2 Jahre Haft absitzen. Je nachdem, also er hat 4 Jahre Haft bekommen, aber das wird wahrscheinlich reduziert werden. Fußfessel und dergleichen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, die letzten 5,5 Jahre, das können sich vielleicht auch manche an Ibiza erinnern, nicht wahr?
Aber, da gab es doch was, ja.
Aber in Wirklichkeit, die meisten Verfahren der letzten 5 oder 6 Jahre mittlerweile, basiere auf der Casino-Anzeige, dieser anonymen Casino-Anzeige, in der ich erwähnt wurde, Sidlo, Strache, Neumann, Novomatic, eine anonyme Anzeige. Und auf dieser drei-, vier-, fünfseitige Anzeige, die 5 Tage nach dem Ibiza-Skandal bei der Staatsanwaltschaft eingegangen ist. Auf dieser kleinen Anzeige basieren eigentlich die gesamten Casino-Stränge. Ne? Die Kurz-Beinschab-Sache, das kommt alles noch. Dann verschiedenste Stränge gegen alle möglichen Entscheidungsträger, Politiker. Ich habe nur eins gemerkt, die ersten 3 Monate nach der Hausdurchsuchung bei mir und bei Strache und Co. gingen natürlich die Ermittlungen gegen uns. Und dann plötzlich wurden Handys ausgewertet und das Ganze hat sich Richtung ÖVP gedreht. Das war kein Thema mehr. Ja? Und diese Ermittlungen wurden eingestellt, jetzt im Jänner. Hat auch lange gedauert. Also mein Name kam eigentlich de facto nach einem Jahr Ermittlungen in den Akten nicht mehr vor. Ich musste trotzdem noch 4,5 Jahre über mich ergehen lassen, quasi offiziell beschuldigt zu sein. Und das wirft schon ein ganz, ganz schlechtes Licht auf diese Ermittlungsverfahren in Österreich. Wir leben in einem Rechtsstaat, aber es kann eben nicht sein, dass Beschuldigte, und es gilt immer die Unschuldsvermutung, und wie man bei mir sieht, ich habe 13 Verfahren gehabt, es sind alle eingestellt worden, ich habe nicht mal eine Anklage bekommen.
Ja, aber trotzdem, also in den 4 Jahren hatten Sie ein Problem mit Jobs, mit Geschäften, die abzuschließen sind oder auch nicht.
Nein, das war natürlich schwierig, weil man wird medial einmal noch in den Kakao gezogen. Viele Leute glauben, man ist schuldig, man ist schon verurteilt. Das wird oftmals werden ja nur die Überschriften gelesen und dann das Kleingedruckte quasi nicht mehr. Im letzten Absatz steht dann drin, dass das Ganze ja noch nicht fertig ist. Ich habe es jetzt amtlich seit Jänner, dass bei mir das große Casino-Verfahren eingestellt wurde und viele andere Verfahren auch, ne, die schon vorher eingestellt wurden. Das Differenzverfahren, Wienwert wurde eingestellt, bei mir bin ich irgendwie reingeraten, wieso weiß ich gar nicht. Ich habe zig Verfahren gehabt, weil mein Handy ausgewertet wurde, dann haben diverse Staatsanwälte das Gras wachsen gehört, weil ich irgendwas geschrieben habe oder bekommen habe. Da wurden Ermittlungen gestartet. Von manchen Ermittlungen wusste ich gar nichts. Da bekomme ich einen blauen Brief nach Hause, da steht dann drin, Verfahren XYZ eingestellt. Ich so, ich kenne das Verfahren gar nicht. Eingestellt. Und dann habe ich die Akten ausgehoben, da wurde es seit 2 Jahren ermittelt gegen mich. Wegen irgendeiner Blödsinn, ein Text im Handy. Also keine Schwanzfotos, keine Sorge, das haben andere.
Ja, gut, also man kann eben sagen, die Mitleidssache ist eine Geschichte, aber das andere ist eben auch schon die Vorverurteilung, die sehr schwer wiegt, oder?
Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist eine große Last, die man da zu tragen hat. Manche sehen wahrscheinlich schadenfroh, manche können ein bisschen mitdenken vielleicht. Da erlebt man auch sehr viel im menschlichen Umfeld, aber man lernt damit umgehen. Also ich kann auch lachen, wenn ich irgendwas eintudelt, weil ich im Prinzip weiß, dass ich nichts gemacht habe.
Ja? Okay.
Und wenn man in der Politik ist, ja, oder war, und ich gebe zu, ich habe immer polarisiert, ich habe wahrscheinlich nicht nur Freunde gemacht, sondern auch viele Feinde, aber viel Feind, viel eher. Aber die gehen dann nicht zimperlich um mit den politischen Mitbewerbern, in dem Fall meine Person. Da habe ich eben, ja, aber nichts passiert.
Ja,
also die Summe macht ja noch härter und sie können mir alle den Buckel runterrutschen.
Ja, gut. Ihr damals engster Buddy HC Strache versucht sie jetzt wieder im Wien-Wahlkampf. Wie schaut eigentlich Ihr politisches Engagement momentan aus, außer die Nähe zur FPÖ geblieben ist?
Das politische Engagement wird am Wahltag sein, FPÖ Dominik Nepp zu wählen. Das ist einmal das ein Engagement. Ansonsten, ich habe keine offizielle Funktion. Natürlich stehe ich der Partei sehr nahe. Es wird immer meine politische Heimat bleiben. Und ich wünsche auch, dass Dominik Nepp mit der FPÖ ein hervorragendes Ergebnis einfährt. Und das schaut gut aus, über 20%. Eine möglicherweise Verdreifachung. Und mein Freund Heinz-Christian Strache, das ist seine Entscheidung, das zu machen. Es sind halt leider sage ich, unüberbrückbare Differenzen zwischen Strache und der FPÖ, die sich jetzt, das sehe ich realistisch, auch die nächsten Jahre nicht kitten lassen werden. Und deswegen versucht es halt selbst. Ich sage nur, der Schmied ist die FPÖ und wünsche der FPÖ alles Gute.
Ja, aber ein Punkt, den die FPÖ ja immer gefordert hat auf Bundesebene und war natürlich Stopp des Familiennachzugs. Das ist jetzt von der Regierung als solches beschlossen worden und das war auf jeden Fall ein Thema dieser Woche. Ja. Endgültiger Stopp des Familiennachzugs. Wie sehen Sie das, diesen Vorschlag?
Ich sehe das naturgemäß kritisch, weil man kann diesen 3 Parteien überhaupt nicht verglauben. Das sind Überschriften, sind auch Beschlüsse, aber im Endeffekt geht es ja nicht nur darum, darüber nachzudenken, wie man dafür sorgt, dass weniger Leute zuziehen, sondern man muss einmal wirklich darüber nachdenken, wie man die vielen Menschen, die gekommen sind, aus Syrien zum Beispiel, das jetzt wieder Geld bekommen hat von Meindl-Reisinger, von der Frau Außenminister, wie man die rückführen kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was ist wichtiger? Irgendeine internationale Konvention oder das Recht auf Freiheit und Sicherheit der eigenen Bevölkerung? Das gehören tausende Afghanen nach Afghanistan zurück. Es gehören tausende Syrer nach Syrien zurück. Das kann man sich nicht gefallen lassen. Ich sage nicht, dass alle schlecht sind. Es gibt, wie gesagt, tolle Karrieren, habe ich mitverfolgen können. Gastronomen, was auch immer. Ehrliche Arbeit, alles Mögliche. Unternehmer. Aber ich sage, 90% brauchen wir nicht. Ganz offen. Und das sieht man auch. Und dann natürlich die Extremfälle wie Messerattentate, wie Terrorismus, wie Frauen, die sich nicht mehr auf die Straße trauen, im Dunkeln oder im Hellen, wenn sie vergewaltigt werden. Das gab es vor 2015 nicht, das wissen wir doch alle. Ja? Ja. Das ist klar. Und deswegen müssen wir wirklich ganz, ganz großflächig nachdenken. Und das verwende ich auch gerne das Wort Remigration, weil ich bin lateinisch ausgebildet worden und Remigare heißt einfach zurückwandern. Was ist nichts Schlimmes dran? Da werden einfach ganz normale Fachbegriffe plötzlich verteufelt. Jetzt machen, wenn ich das ausdenken, die linken Idioten. Remigration heißt zurückwandern und ich wünsche viel Spaß bei der Rückwanderung.
Ja, das hat zum Beispiel diese Woche, auch eine weitere Geschichte dieser Woche, Innenminister Gerhard Karner ja versucht, gemeinsam mit der deutschen Innenministerin Faeser, wollte er nach Damaskus in Syrien reisen, um genau über diesen Punkt zu sprechen. Die Delegation, die deutsch-österreichische, blieb aber in Mann in Jordanien hängen, denn akute Terrorgefahr, hieß es. Sowohl Karner als auch Nancy Faeser sind dann nicht weitergereist nach Syrien. Wie konkret diese Bedrohung gewesen ist, das ist öffentlich nicht bekannt worden. Tatsache ist aber, an einem direkten Gespräch des österreichischen Innenministers mit seinen Amtskollegen in Damaskus, das hat es nicht gegeben und insgesamt sind es an die fast 90.000 Syrerinnen und Syrer, die in Österreich leben.
Ja, klar.
Eine Riesenzahl.
Ja, absolut. Und das hat sich eben die letzten 10 Jahre mittlerweile, also diese Asylkrise besteht seit 2015, das ist 10 Jahre her. Ich kann mich noch lebhaft erinnern, da war ich damals noch im Wiener Gemeinderat Landtag. Und also im Prinzip hat das Ganze wenig gebracht. Schauen Sie die Schulklassen an, völlig überlastet. Das Gesundheitssystem, völlig überlastet. Wir müssen für Ukrainer zahlen, die meistens auch Geld haben, zahlen wir die Krankenkasse. Das haben wir alles gratis. Wie kann man sich das nur auch rechtfertigen? Gleichzeitig steigt die Armut der Österreicher. Junge Leute können sich das Leben nicht mehr leisten. Gerade vorher ein Gespräch geführt. Die Energiekosten steigen, die Wohnkosten steigen, die Armut steigt. Manche Leute müssen schon 2 Jobs antreten, um sich das irgendwie leisten zu können. Und die anderen kriegen alles hinten reingesteckt. Das kann doch nicht sein. Das ist ungerecht. Und diese Regierung wird sich besser machen. Die wird diese Spirale, diese Abwärtsspirale weiterführen.
Ja, das ist die große Frage, ob das zum Beispiel unserem Budgetdefizit helfen wird, wenn wir wirklich jene Summen, die der Familiennachzug, wie gesagt, bisher gekostet hat, einkürzen können in naher Zukunft. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, wie schaut es eigentlich aus mit dem Familiennachzug? Welche Schritte sind von der jetzigen Regierung gesetzt worden und war das alles, was jetzt diskutiert wurde und was noch immer nach EU-Recht fraglich ist, ob das wirklich umgesetzt werden kann, ob das funktionieren wird? Familiennachzug, ein heftig diskutiertes Thema. Österreich argumentiert damit, dass wir einen Notstand haben, denn die Schulklassen als solches können diesen Familiennachzug einfach nicht mehr bewältigen. Und es gibt ja in Wien mehrere Schuldirektoren, die sagen, nein, so geht das nicht mehr. Sie waren ja in Wien in der Kommunalpolitik
natürlich
tätig.
Eine völlig berechtigte Frage. Ich war ja, wie ich von 2005 bis 2015 im Rathaus war und nachher auch noch, sehr mit der Bildung beschäftigt in Wien. Ich habe mir das, die Schulen angeschaut, auch den Unterschied zwischen Privatschulen und öffentlichen Einrichtungen und Kindergärten auch. Ich muss sagen, es gibt tolle Einrichtungen, auch von der Stadt Wien, das ist überhaupt kein Zweifel. Also meine Kinder sind in einem tollen Kindergarten und in einer tollen öffentlichen Volksschule. Mein älterer Sohn ist in einer Privatschule, andere Bezirke. Und ja, da ist wirklich viel, viel Schindluder getrieben worden. Weil was können die Kinder dafür? Weder ein syrisches Kind kann was dafür, noch ein österreichisches. Aber beide leiden darunter, weil nichts mehr weitergeht. Die Sprache ist nicht mehr identifizierbar. Aber was wird jetzt gesprochen? Syrisch, Arabisch, Deutsch? Es geht nichts weiter. Man muss sich einigen auf eine, die Unterrichtssprache kann nur Deutsch sein. Ja? Nur so, wenn alle das verstehen, kann der Unterricht auch wirklich allen zugutekommen. Zurzeit schaut es so aus, dass das Bildungssystem immer mehr nach unten nivelliert wird. Dass nichts mehr weitergeht, die Leute ohne Bildung die Schule verlassen und niemandem gedient ist. Und natürlich auch die Zustände in den Klassen, wenn Lehrerinnen anagitiert werden von muslimisch geprägten Rotzpiepen teilweise, ja, dann muss ich echt sagen, das kann man sich nicht gefallen lassen. Und schuld sind nicht die Kinder, sondern wie immer die Politik. Und wenn ein Herr Ludwig, der steht jetzt zur Wahl, und bitte abwählen, wenn es geht, ja, ganz wichtig.
Wird nicht passieren.
Ja, aber also zumindest mit einem ordentlichen Denkzettel der SPÖ auch präsentieren, einen gewaltigen, und Dominik Knepp von der FPÖ wählen, weil der Herr Ludwig bietet alle nach Wien. Der hat doppelt so viel Sozialleistungen in Wien als in den anderen Bundesländern. Es ist ein Sozialmagnet. Nicht nur, dass die Zuwanderer, die in anderen Bundesländern landen, nach Wien gehen. Die meisten kommen nach Österreich, weil das System hier so ist.
Ja.
Wer leidet darunter? Wir selbst. Und man belügt die, die kommen. Weil es ist kein besseres Leben. Ja? Ich meine, natürlich für die 1200 Euro, die sie hier bekommen, kriegen sie nirgends. Ja? Und Sie haben letztes Mal angesprochen, meine Reise zu Kadyrov, nicht wahr?
Ja, genau. Sie sind einmal nach, als Sie noch aktiver FPÖ-Politiker waren,
12, ja.
Nach Tschetschenien gereist, nach Grosny, ja. Kadyrov.
Der Grund
war damals so der Bluthund Putins und ist es heute noch so nebenbei.
Ja. Also er ist, klarerweise, ist er natürlich, aber ja, wissen wir ja alle. Ja. Gut, aber... Es ist doch als Politiker die Aufgabe, sich ein eigenes Bild zu machen und nicht vielleicht über nur sekundär Quellen, Medien nachzuplappern, sondern wir haben das Heft in die Hand genommen, sind rübergeflogen und haben mit ihm das Gespräch gesucht. Warum? Weil damals im Jahre 2012, das ist jetzt natürlich noch mehr geworden, hatten wir in Wien rund 25.000 Tschetschenen und in Österreich 50.000. Die Hälfte von der ganzen EU, in der EU waren 100.000. Ja, also die Hälfte war in Österreich und davon die Hälfte in Wien. Dann haben wir uns die Kriminalitätsstatistik angeschaut, wurde oft in der Zeitung berichtet, nicht wahr? Die Kriminalfälle sind bei den Tschetschenen überbordend. Und dann haben wir uns gedacht, okay, was ist das los? Wir sind rübergefahren, haben ausgelotet, ob man nicht ein Rückführungsprogramm machen kann. Und nur drei Zitate vom Herrn Kadyrov. Kann man jetzt ernst nehmen oder nicht? Ja? Aber aus erster Hand, ja? Nämlich aus seinem Mund. Ich habe ihm gesagt, es gibt sehr viele Kriminalfälle und Unsicherheitsfälle wegen Tschetschenien. Also er hat gesagt, er weiß das und schämt sich dafür und er würde die meisten zurückholen. Ich glaube nicht, dass er die meisten einsperren wird. Wieso? Das ist ja absurd. Und was er mir gesagt hat, er verfolgt Vertreter des radikalen Islamismus, weil er Angst hat und der Putin Angst hat, dass sich irgendeine Entität, in dem Fall Tschetschenien, vom Gesamtstaat als Kalifat abspaltet. Deswegen verfolgt er diese radikalen Islamisten, die würde er nicht zurücknehmen, richtig. Aber von den Gesamt-Tschetschenen sind es maximal 10-20%. Ja, und die anderen sind normal. Und die würde er zurücknehmen.
Ja.
Viele Lügen sind hier
im Umlauf. Gut, wir können das jetzt momentan nicht überprüfen und vor allem, ob Kadyrov das, was er sagt, auch tatsächlich einhält und wenn ja, in welcher Form. Das ist ein anderes Thema. Tatsache ist, dass eben diese zusätzlichen Zahlungen, die es eben gibt, aufgrund des wirklich hohen Anteils von Geflüchteten in Österreich, ein Teil Mitschuld ist am extremen Budgetloch.
Absolut.
Und das ist in Österreich sehr tief. Ursprünglich war die Rede von 6 Milliarden. Jetzt liegen wir schon bei in etwa 12 Milliarden. Sowohl WIFO wie auch IFES sagen eben, es wird bei 3,3% bleiben. Das heißt, es gibt ein Defizitverfahren durch die EU. Scheibchenweise kriegen wir da irgendwie schon eine dramatische Realität präsentiert, oder?
Herr Wendel, Sie haben es vollkommen richtig angesprochen. Wir haben auch aufgrund dieser völlig überbordeten und verantwortungslosen Massenzuwanderung natürlich viele Kosten. Und ein Großteil dieses Budgetdefizits ist auch dem geschuldet. Ganz klar. Gut. Wir wissen ja, nach der Nationalratswahl plötzlich ist das Budget auch bekannt geworden. Der Herr Brunner wurde vorher noch schnell beschlossen, damit er sich verabschieden kann nach Brüssel. Das heißt, es werden die verantwortlichen Minister, die eigentlich ein Budgetloch hinterlassen, natürlich nicht nur er, gab es Vorgänger auch, werden dann nach Brüssel hochgelobt. Das ist eigentlich absurd alles. Das ist wie die Löwinger Bühne. Ja. Also, schlimmer geht es ja nicht. Ja. Und jetzt wurde bekannt, dass es doppelt so viel ist wie vor einem halben Jahr. Ne. Gut, wer schuld? Die Regierung davor und die jetzt weitermachen, werden weiterwurschteln. Der Herr Matterbauer, richtig gesagt, am Matterfall durch das Defizitverfahren. Also er wird, glaube ich, eher die Bevölkerung mattern mit weiteren Steuern. Und das ist ja auch sein realsozialistischer, marxistischer, kommunistischer Zugang, der bekennenderweise ist. Ja, und dass die ÖVP sich mit solchen Leuten als Wirtschaftspartei, die sie ja eigentlich auch nicht sind, aber sich behaupten soll, sind, ja, das sollen die Wähler beim nächsten Mal beurteilen und es gehören längst Neuwahlen her.
Ja, aber umgekehrt gibt es eben neueste Umfragen und die besagen eben, dass selbst wenn es viele Kritiker gibt, es besagen eben, dass Christian Stocker eigentlich gar keinen so schlechten Job macht. Ja?
Ich muss eins sagen, also er ist ein ruhiger Mensch, ja? Er ist jetzt nicht aufbrausend und das ist natürlich in einer Phase wie jetzt gar nicht schlecht, richtig. Ja? Andererseits, was ist bis jetzt beschlossen worden? Wenn wir nur ruhig aufzutreten bringen, sie müssen ja Sachen umsetzen. Und man muss sie an den Taten messen und nicht an den Worten. Da muss man ein bisschen abwarten. Und das sehe ich auch vom Herrn Kickl sehr gescheit, jetzt einmal zu schauen, wie es weitergeht. Ja, da muss man ein bisschen abwarten, schauen, die Taten, an den Taten werden sie messen und nicht irgendwie an den ruhigen Worten, die zwar beruhigend wirkten, aber bis jetzt nichts umgesetzt haben. Und wenn man sich diese Koalition und diese Konstellation anschaut, Neos, ÖVP, SPÖ, kann nichts weitergehen. Was wir jetzt bräuchten, ist eine 180-Grad-Kehrtwende. Eigentlich fast man bräuchte fast eine Art Therapie, die rasant funktioniert. Und das ist bei diesen drei Parteien, die sich selbst im Weg stehen, quasi die Quadratur des Kreises nicht in Aussicht.
Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Während Christian Stocker eher der Mann der leisen Töne ist, kennen wir, und das war auch ein Thema dieser Woche, auch die lauten Töne, und diese kommen momentan aus Washington. Donald Trump, der Mann, der jeden Tag zwischen 5 und 10 neue Erlässe rausschießt, und die meisten sind nichts Gutes. Ja, vor allem auch sein Vize G.D. Vance, der eben heute, glaube ich, nach Grönland fliegt mit seiner Ehefrau, um jene Insel zu besuchen, die Amerikaner demnächst einverleiben wollen. Manchmal hat man den Eindruck, die Amerikaner hassen regelrecht die Europäer. Warum ist das so?
Nein, das ist kein Hass auf die Europäer. Es ist eine starke, berechtigte Kritik an der EU. Und Europa ist ja größer als die EU. Die EU ist eine Institution, die man zu Recht kritisieren muss. Die baut ja nur noch Plätze, muss ich sagen. Die von der Leyen, die Kriegsministerin eigentlich, ja, die nur aufrüsten will. Was natürlich die letzten Jahre sowieso notwendig gewesen wäre, weil alle Armeen ja kaputt gespart wurden. Ja. Aber nur weil der Trump und der Herr Vance jetzt, finde ich, da und dort wirklich berechtigte Kritik, zwar unkonventionell aussprechen, heißt ja nicht, dass sie die Leute hier hassen. Der Trump hat uns gesagt, er liebt Deutschland und andere Länder, er hat auch deutsche Wurzeln. Aber die EU zu kritisieren, ist das Gebot der Stunde. Und ich sage Ihnen eins, die EU oder Europa, was auch immer da noch überbleibt davon, wird im Endeffekt diesem Verhalten Amerikaner dankbar sein. Warum? Weil sie jetzt endlich gezwungen werden, die Nabelschnur zu durchtrennen, unabhängig zu sein, selbst Verantwortung zu übernehmen. Das tun sie jetzt zwar auch, aber völlig falsch, weil wieder dann den anderen, den östlichen Nachbar angreifen im Sinne von diskreditieren. Das ist eine Russophobie. Das erinnert an den Ersten Weltkrieg. Jeder Schuss ein Russ. Alter, was sind wir denn bitte? Die Friedensunion. Also bitte, wichtig ist, dass die EU eigenständig ist, und das ist das Verhalten von Trump. Es ist eine heilsbringende Wirklichkeit. Ja, und wird im Endeffekt historisch dankbar sein. Aber dann gleichzeitig die Russen, die immer ein natürlicher und nicht wegzubekommender Nachbar sind von der EU oder Europa oder ein Bestandteil Europas sind, sowas von durch den Dreck zu ziehen. Bei aller Kritik auch am Einmarsch, okay, aber sie müssen Partner sein. Und da ist die EU völlig auf falschen Dampfer, so eine Polarisierung, also eine Kriegsrhetorik an den Tag zu legen. Und ich will nicht, dass meine Kinder in irgendeinen Krieg ziehen müssen. Und so die jetzige Regierung steuert Richtung NATO. Die Meinl-Reisinger Meinl Reisinger will die NATO, will in die NATO gehen und will die Neutralität abschaffen. Sie ist ja übt eine lächerliche Figur. Sie kritisiert den Herrn Dodig, will den Herrn Dodig von Srpska sanktionieren, weil ja offizielle Begründung, weil ja dort die Verfassung bricht. Mag sein, weiß ich nicht. Sie selbst bricht die Verfassung, weil sie gegen die Neutralität vorgeht. Also bitte Sanktionen gegen Meinl Reisinger.
Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Sie sehen also, es war eine extrem spannende Woche, die wir diesmal in Österreich erlebt haben. Es hat begonnen mit der finalen Verurteilung von Karl-Heinz Grasser und Walter Maisch-Berger, dann das Problem von Gerhard Karner auf der Reise nach Syrien. Er kam gar nicht in Damaskus an, wegen Terrorgefahr musste abbrechen. Und zum Schluss haben wir erfahren, dass das Budgetloch tiefer ist als ursprünglich angenommen und vor allem, dass sich die Wirtschaft in Österreich nicht so schnell erholen wird wie angenommen. Danke vielmals
Danke
für diesen
sehr.
Wochenrückblick. Das war Johann Gudemus, ehemaliger FPÖ-Vizebürgermeister von Wien.